SRF 1.
Im Walliser Bergdorf Daillon haben alle den Mann gekannt, der in der Nacht drei Frauen erschossen und zwei Männer verletzt hat. Aber niemand hat gedacht, dass der 33-Jährige zu so einer Tat fähig ist. Und die Pauline Davos organisiert die Spitallandschaft im Freiburgischen Neu und setzt auch Spitalschliessungen durch. Für ihre Arbeit bekommt Pauline Davos darum mehr Kritik als Lob. Wie die Chefin über sechs Spitäler mit dem umgeht, ihr hört es im Gespräch später in dieser Sendung. Am Mikrofon Christine Wittmer. In der Nacht auf heute hat im Walliser Dorf Daillon ein 33-jähriger Mann drei Frauen erschossen und zwei Männer schwer verletzt. Warum, ist noch nicht klar. Der Täter liegt schwer verletzt im Spital und konnte noch nicht befragt werden. Der Reinhard Eier berichtet.
Laut Aussage von einer Wirtin im Dorf soll der Mann gestern am frühen Abend in ihrem Restaurant noch recht viel Alkohol getrunken haben. Er ist dann zu sich heimgegangen, hat da seine Gewehr geholt, ein Jagdgewehr und einen alten Karabiner und hat angefangen zu schiessen. Zuerst dem Nachbarn durchs Fenster in die Wohnung und dann auf alle, die er auf der Strasse angetroffen hat. Drei Frauen hat er tödlich getroffen, zwei Männer schwer verletzt. Die Polizei, die die Verletzten bergen wollte, hat zuerst den Täter kampfunfähig schiessen müssen, weil er ist schwer verletzt im Spital und hat noch nicht verhört werden. In Daio leben ca. 350 Leute. Da kennt noch jeder. Nur der Täter hat allein gelebt, ohne soziale Vernetzung. Er hatte psychische Probleme, ist von der Psychiater bereits 2005 als potenziell gefährlich bezeichnet worden und hat als Arbeitslose von der IV-Rente gelebt.
Kurz vor der Sendung habe ich mit Reinhard Eier, mit dem Walliser Korrespondent, geredet und wollte wissen, wie man sich das Bergdorf Daillon vorstellen muss.
Ja, das ist ein kleines Dorf im Sonnenhang oberhalb von Conte, gerade etwas oberhalb von der Appberge. Und das ist so ein richtiges typisches Walliserdorf, wie es der übrigens im Oberwallis gibt, mit recht wenig Einwohner. Hier sind es jetzt 300 bis 400 Einwohner. Und da kennt wirklich noch praktisch jede. Die Leute machen etwas Landwirtschaft im Dorf, nebenbei meistens, gehen unten ans Tal arbeiten, weil in den Dörfern hat es praktisch keinen Arbeitsplatz. Und es ist uns gegenseitig beobachtet da drin, man kennt einander wirklich. Aber das alles ist eben ein Netz, ist eine Vernetzung. Man ist da nicht vereinsamt wie in einer Stadt. Da hat man wirklich ein soziales Gefüge, ein soziales Netz, was auf der einen Seite aber Beobachtung ist, aber auf der anderen Seite eben uns Sicherheit gibt.
Das heisst, dass die Leute da den 33-jährigen Mann, der geschossen hat, kennen?
Die kennen den und der 33-jährige Mann hat wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich alle Leute im Dorf auch kennt, aber, und das ist das, was auffällig an ihm war, er ist randständig gewesen, das heisst, er hat die soziale Verbindung mit dem Rest der Bevölkerung nicht gehabt. Er ist psychisch krank gewesen, er war in Behandlung gewesen, man hat gesehen, er hätte mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Und er ist zwar nie straffällig geworden, aber trotzdem, er hat keine Arbeit gehabt, er hat von IV-Rente gelebt. Und das ist so, in einer Stadt geht das, da hat man ähnlich gelagerte Leute, wo man zusammen kann leben kann. Aber so ein Bergdorf ist man da einzig und ist sozusagen ausgeschlossen. Und er hat auch am Dorfplatz einzig in einer Wohnung gelebt.
Er ist also eigentlich aus dem sozialen Netz gefallen und er soll auch schon mal als gefährlich aufgefallen sein, stimmt das?
Ja, das hat heute die Kantonspolizei gesagt. Bereits 2005 haben sie den Mann schon mal untersuchen, weil nämlich die Psychiater, die ihn betreut haben, gemeldet haben, dass er gefährlich, potenziell gefährlich sei. Man hat das in der Wohnung untersucht und hat da tatsächlich Waffen gefunden. Die Polizei hat die Waffe beschlagnahmt, hat die zerstört, hat aber den Mann später nicht weiter beobachtet mit der Begründung, wenn man jede Waffe auffällig sieht, so will er betreuen, dann bräuchte man halt ganz andere Mittel. Das ist immer wieder das gleiche Problem. Man hat einfach nicht Mittel dafür gehabt, für etwas zu machen, was in diesem Fall jetzt wahrscheinlich schon sehr sinnvoll gewesen wäre.
Denken Sie, wir hätten die Tage verhindern können? Das ist ja immer so die Frage, die sich alle stellen.
Ich glaube, in dem Dorf hat eigentlich niemand an so eine Tat gedacht. Und in dem Sinne hätte man sie wahrscheinlich auch nicht verhindern können. Man hätte müssen spüren, wie es dem Menschen geht, in was für Probleme der drin war. Man weiss, an dem Abend hat er vorher im Restaurant im Dorf sehr viel getrunken gehabt. Man hat auch davon geredet, er sei auffällig da. Er geht heim und nimmt das Gewehr und schießt den Nachbarn durchs Fenster in die Wohnung. Das heisst, er hat einen Kampf mit scheinbar sozialen Umfeld, hat auch die Leute, die er auf der Straße geschossen hat, ja kennt. Er hat sie vielleicht nicht ausgewählt, er hat einfach die geschossen, die wir begegnet sind. Aber er hat da eine Auseinandersetzung mit seinem Dorf ausgedreht und wahrscheinlich hat die im Dorf mit ihm gelebt haben, einfach nicht gespürt, dass die Auseinandersetzung da ist.
Wie geht es jetzt diesen Leuten? Also was hat das für eine Bedeutung für die Leute da?
Also wir haben ja nicht im Brief ins Dorf, in den Dorfkarren innen mit den Leuten reden, aber Leute, Gemeindepräsidenten sind die sehr stark betroffen. Da ist ja fast jeder mit jedem noch verwandt. Die haben einen richtigen Schock in dem Dorf. Die sind selber alle sehr überrascht worden von dem Unglück, von der Katastrophe. Und ja, jetzt hofft man natürlich, dass wenigstens die zwei Männer, die schwer verletzt worden sind, nicht ohne sterben.
Und die Kantonspolizei Wallis hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass der eine Mann, der durch einen 33-jährigen Täter ist angeschossen wurde, immer noch in Lebensgefahr ist. Der Gesundheitszustand des anderen verletzten Mannes sei stabil. Zu den weiteren Nachrichten vom Tag. Die Rettungskräfte haben ihren Einsatz in der Senklochhöhle in der Nähe von Habker im Berner Oberland abgeschlossen. Eine 33-jährige Frau ist dort auf einer dreitägigen Tour am Sonntag abgestürzt und gestorben. Ihr Begleiter ist darauf aber umgekehrt und hat am Montag die Rettung können alarmieren. Die tote Frau aus der Hölle zu holen war aufwendig gewesen, schreibt die Kantonspolizei Bern. Seit Silvester sind 3 Tage lang rund 50 Leute im Einsatz gestanden. Die meisten von ihnen speziell ausgebildete Höllenretter. Einzelne schmale Stellen hat die Retter extra müssen erweitern. Die verunfallte Frau hat sich in den Höllen unterhalb der 7 Hengsten ausgekannt. Sie war nämlich eine erfahrene Höllenforscherin aus der Region Bern gewesen. Der argentinische Stürmer Raul Bobadilla wechselt vom Berner Fußballclub IB zum FC Basel. Wie hoch die Ablösesumme ist, gibt IB nicht bekannt. Mit dem Abgang von Raul Bobadilla ist IB auch noch gerade problemlos. Die Disziplinarkommission vom Fußballverband hat der Bobadilla nämlich für 7 Spiele gesperrt. Ende November hat sich der Stürmer beim Auswärtsmatch gegen Lausanne nicht mehr gespürt und nach einem Platzverweis der Schiedsrichter aufs Gröbste beleidigt. IB schreibt in der gleichen Mitteilung, dass beim Trainingsstart morgen auch der Verteidiger François Affolter wieder dabei ist. Der 21-Jährige kommt nach einem Jahr zurück vom Bundesligist Werder Bremen. Das Wetter bis am Sonntag, morgen und am Samstag scheint in den Bergen meistens die Sonne, sonst hat es Wolken und im Jura kann es auch regnen. Am Sonntag hat es Nebel, darüber scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 7 Grad. Pauline de Vos ist Holländerin, 54, und seit 9 Monaten Direktorin vom Freiburger Spitalnetz, also Chefin der 6 öffentlichen Freiburger Spitäler. Ein spezieller Job. Gerade nach ihrem Antritt hat sie schon mal eine Visitenkarte abgegeben. Die Schliessung vom Spital Châtel-Saint-Denis ist beschlossene Sache und auch die Akutabteilungen der Spitäler Tafers und Rias könnten gleich zugehen. Das alles mit dem Ziel, die Freiburger Spitäler fit zu machen für die Zukunft. Wer ist die Frau, die in den Freiburger Spitälern mit dem eisigen Besen aufräumt? Der Matthias Heimo hat Pauline de Vos kurz vor Weihnachten zum Gespräch getroffen.
Pauline de Vos, ihr habt mir vorhin gerade gesagt, ihr habt, sag jetzt mal, strenge Woche hinter euch, nicht viel geschlafen. Kommt ihr über die Festtage überhaupt ein bisschen zum Abschalten?
Ja, also schon. Also ich will zum Abschalten kommen und ab morgen Abend fahre ich heim und wir tun Weihnachten mit dem Mann, mit dem Kind, mit der breiteren Familie feiern und dann eine Woche lang Skifahren in den Bergen. Also wir haben ein kleines Chalet im Pays d'en Haut und da tun wir dann spazieren, schwimmen in Charme, Skifahren. Und eigentlich bin ich ein glücklicher Mensch, weil ich sehr gut kann abschalten, wenn ich daheim bin, dann bin ich daheim. Und wenn ich im Spital bin, bin ich im Spital. Also von dem her, abschalten werde ich bestimmt tun.
Ihr redet viel von daheim. Wo ist euer daheim?
Mein daheim ist in Genf noch. Die Familie wohnt noch in Genf. Mein Mann ist in Genf geblieben. Die Kinder sind erwachsen, aber die leben auch in Genf. Meine Freunde wohnen in Genf. In Fribourg tue ich schon progressiv ein soziales Netzwerk aufbauen. Aber mein richtiges daheim ist in Genf.
Das heisst, eigentlich seit 9 Monaten pendelt ihr zwischen Genf und Fribourg. Ist ja auch nicht ganz einfach. Ist nicht ein bisschen ermüdend?
Also ich pendle am Freitagabend wieder zurück nach Genf und dann entweder am Sonntagabend oder am Montagmorgen wieder zurück nach Fribourg. Also von der Müdigkeit her, nein. Also man sitzt im Zug oder im besten Fall oder vielleicht auch über die im Auto. Also es ist nicht ermüdend. Was ein bisschen schwierig ist, dass man 2 Orte seine Zahnbürste hat und wenn man etwas am einen Ort sucht, dann ist es bestimmt am anderen Ort. Und ja, einfach vom Praktischen her ist es ein bisschen schwierig. Und Tatsache, dass ich eben die Woche durch einfach Familie und Freunde nicht sehe. Also das ist nicht ermüdend, aber schon ein bisschen schwierig.
Tut es vielleicht auch gut, ihr habt ja nicht den einfachsten Job der Welt, dass man am Wochenende kann sagen, so stopp, jetzt kann ich heim, jetzt habe ich meine Ruhe und jetzt habe ich auch Distanz.
Ja, ja, das tut unheimlich gut. Wissen Sie, über die sagt man sich die Woche durch, vor allem wenn man anfängt in einem Job wie der, den ich jetzt habe, sagt man, eigentlich ist es gut, dass die Familie nicht da ist, dann kann ich noch länger arbeiten und am Abend erwartet mich niemand und ich kann dann weitermachen und es stört keinen. Das geht einen Monat oder zwei und dann nach dieser Zeit, also ich habe mir dann schon gesagt, ja, es wäre schön, wenn jemand daheim wäre, dann müsste ich heimgehen und ich könnte über etwas anderes sprechen, aber am Wochenende durch, ja, dann eben, dann, ich nehme keine Dossier mehr mit, außer es ist etwas ganz Dringendes, was man machen muss. Das Wochenende ist einfach Wochenende und ich geniesse das Wochenende und schalte total ab.
Ihr habt ein Zertifikat in Spitalverwaltung, habt aber auch ein Lizenz in Politikwissenschaften. Was braucht ihr mehr in eurem Job? Seht ihr euch hier so ein bisschen als Verwalterin oder müsst ihr vor allem ein bisschen Ellbögeln, dass man euch euren Job machen lassen hier?
Von der Ausbildung her, ich würde mehr sagen, dass es Kompetenzen sind, die man dann braucht. Und Kompetenzen sind natürlich Sachen, die man im Laufe der Jahre aufbaut. Und ja, es gibt natürlich relativ wichtige politische Komponenten, wenn man in einem öffentlichen Spital ist, wegen der Finanzierung vom Staat und wegen den Interaktionen mit dem Staatsrat, mit dem Grossen Rat, mit den Parteien. Ich sehe mich überhaupt nicht als eine Verwalterin. Also ich bin überhaupt kein Verwaltungsmensch. Ich glaube eben, wie gesagt, dass man gewisse Kompetenzen braucht, dass man rationelles Denken braucht, dass man im Stand sein muss, Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich mehr eine Persönlichkeitssache als eine Ausbildungssache.
Der hat gesagt, man muss können entscheiden. Der hat auch rationales Denken angesprochen. Pauline De Vos, seid ihr ein Mensch, der wirklich immer rational entscheiden kann oder spielt manchmal auch der Bauchentscheid mit?
Es kommt darauf an. Also, weil Spitalwesen so komplex ist und es gibt so viele verschiedene Interessen, die zusammenkommen im Spital. Sie haben natürlich professionelle Interessen, Ärzte, Pflegepersonal, technisch, administrativ. Sie haben Politik, politische Parteien, sie haben natürlich auch Patienten, Bevölkerung. Also jeder hat eine andere Meinung und jeder weiß, wie man ein Spital leiten sollte und wie das Spitalwesen in Zukunft aussehen. Und von dem her muss man schon rationell bleiben und wissen, woher man geht und warum man eine gewisse Richtung einschlägt und dann daran halten. Weil sobald der Entscheid mal genommen ist, merkt man schon, dass eben die Widerstände wieder aufkommen und die Leute nicht einverstanden sind, weil einer meint, er würde etwas verlieren oder er muss sein Leben oder seinen Beruf ändern. Und dann muss man schon so objektiv wie möglich bleiben und eine dicke Haut haben.
Ist es frustrierend, dass alle das Gefühl haben, sie würden euren Job besser machen als dir?
Nein, das ist nicht frustrierend, das ist einfach die Realität, das ist einfach das Leben, dass jeder, vor allem im Spital, ich meine, wenn wir in einem hochtechnischen Betrieb wären, wovon nur wenige Spezialisten etwas wissen, dann würde man meinen, also nur die Experten wissen es, aber in einem Spital, jeder ist einmal krank gewesen, jeder ist einmal zum Arzt gegangen oder hat jemand in der Familie, der mal ins Spital gegangen ist und hat seine eigene Erfahrung eigentlich und hat immer eine Meinung über das, was passiert ist. Und weil die Leute ja meistens von ihrem Standpunkt aus, dass es, wenn jemand krank ist, dass die Sache so gut wäre, wie möglich funktionieren, hat jeder Meinung. Und von dem her ist das nicht frustrierend. Man muss einfach im Stand sein, denn wenn die Meinungen aufkommen, dass man so klar und so deutlich wie möglich erklären kann, warum man dieses und jenes macht. Und was die Leute, also das können Patienten sein, Bevölkerung sein, politische Parteien und so weiter, ihre Sorge ist nicht unbedingt, dass das Spital effizient dort arbeitet. Und ihre Sorge ist nicht zu wissen, ob wir genügend oder nicht genügend Ärzte haben, genügend Pflegepersonal, genügend Geld und so weiter und so weiter. Ihre Sorge ist einfach, dass alles so gut wie möglich läuft und sagen, wir brauchen oder wenden als Patient dieses und jenes und bitte macht es so. Und mit dem, was wir haben, müssen wir einfach das System so organisieren, damit ihr so viel wie möglich können überkommen mit den besten Bedingungen, einfach Rahmenbedingungen. Aber das ist nicht immer verständlich für jedermann.
Ihr habt vorhin gesagt, man muss eine dicke Haut haben in eurem Job. Habt ihr die?
Die habe ich, glaube ich, schon. Ja. So schwer die wahrscheinlich nicht da und oder nicht mehr da. Nein, man braucht schon eine dicke Haut, weil dadurch, dass die Sache so emotionell ist, alles, was um Gesundheit, um Leben und Tod und so weiter dreht, wenn die Leute nicht einverstanden sind mit der Politik, mit Entscheid, dann gibt's natürlich Aggressionen und es gibt öppe die Aggressionen, wo, wenn man keine dicke Haut hat, wo einem weh könnt tun. Und auch wenn man eine dicke Haut hat, gibt's öppe die Situationen, wo man sagt, also jetzt langt's, jetzt ist genug, jetzt mag ich nicht mehr. Aber im Großen und Ganzen kann ich die Situationen eigentlich relativ gut annehmen. Dadurch, dass ich mir immer sage, dass wenn Kritik kommt, ist es nicht Kritik an Pauline de Vos. Es ist Kritik an Funktion und es ist Kritik am System. Und von dem her kann man Abstand nehmen und einfach eben weitermachen, so gut wie möglich.
Sucht ihr das emotionsgeladene Umfeld fast ein bisschen? Ihr seid in Genf Generalsekretärin gewesen vor Gesundheits- und auch vor Finanzdirektion oder Departement. Habt ihr euch für den Wechsel entschieden daher? Ihr habt jemanden gewusst, was noch erwartet. Braucht ihr das Umfeld? Braucht ihr die Kontroverse?
Also ich brauche sicher intellektuelle Herausforderungen. Das ist ganz deutlich. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Job zu sein, wo ich mich langweilen würde. Das würde mich deprimieren. Ich brauche schon etwas, wo stimuliert. Aber öppe dir sage ich mir schon auch, wie schön es wäre, wenn ich aufhören zu arbeiten und daheim würde ich sitzen und ein bisschen töpfern und ein bisschen im Garten und ein bisschen lesen und ein bisschen Freunde treffen, aber ich würde mich wahrscheinlich auch langweilen. Also von dem her, das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich bin, glaube ich, ein Mensch, der relativ schnell und klar denkt und von dem her ist es eine ideale Komposition, wenn man einfach gewisse Systeme muss weiterbringen und es braucht einfach Leute, die wo mithelfen, das System dann weiterzubringen. Und je mehr Leute es hat und da mitmachen, umso besser wird das Endresultat sein. Aber ich glaube, ich mache da gerne mit und habe auch Freude dran.
Ihr habt Töpfer angesprochen. Gibt es auch eine Künstlerin, Pauline de Vos?
Ja, eine Künstlerin würde ich nicht sagen, aber jedenfalls jemand, der gerne jemanden mit den Händen arbeitet. Also Töpfer habe ich angefangen, wo ich ungefähr 20, 25 bin. Und ich habe den Eindruck, dass ich nicht viel weitergekommen bin, 30 Jahre später, als wo ich 20 war. Aber ich habe sehr viel Freude daran. Jetzt kann ich es natürlich, seit ich da bin, nicht mehr machen. Aber das sind dann so Zukunftspläne. Das kommt dann wieder, wenn ich wieder mehr Zeit habe.
Wann habt ihr wieder mehr Zeit?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht im 2013 und 2014 wird sein. Je nachdem, wie die Situation evoluiert, ja, vielleicht in 3, 4 Jahren oder vielleicht auch erst in 10 Jahren, aber an sich ist das ja egal. Ich meine, solange die Freude an einer gewissen Aktivität noch da ist und noch irgendwas wie am Herzen liegt, dann kann man das jederzeit wieder aufnehmen. Es gibt ja auch Leute, die erst mit 70 anfangen, Klavier zu spielen. Also ich wäre ja, wahrscheinlich, wenn ich dann 65 bin, gar nicht wieder töpfern.
Habt ihr sonst noch Wünsche, Träume, eben Beispiel Klavierspielen, Sachen, die ihr nie machen können, die ihr dann sagt, mache ich vielleicht später mal noch?
Ja, Klavier spielen, das würde ich schon machen, aber ich glaube, ich bin überhaupt nicht die gute Person. Also in meiner Familie spielen alle Musik. Mein Mann spielt Klavier und Alphorn und Gitarre. Meine Tochter ist mit einem professionellen Jazzmusiker geheiratet und sie spielt selber auch Trompete, Jazz-Trompete. Mein Sohn ein bisschen Gitarre. Also sie machen es und ich höre den so und kann dann kritisieren und sagen, ja, es wäre schön oder nicht schön. Und von dem her, das langt mir. Aber andere Träume, ja, also es gibt so viele Sachen. Ich würde gerne malen und mehr mit den Freunden zusammen sein und gehen wandern. Also nein, also es gibt genügend Sachen, von denen ich jetzt noch träume, aber irgendwann werden sie dann schon Wirklichkeit.
Und hier die Nachrichten vom Tag im Überblick. Die zwei Männer, die bei der Schiesserei in Taillon oberhalb von Sitten sind verletzt worden, sind immer noch im Spital. Der eine von ihnen ist noch immer in Lebensgefahr, Der Gesundheitszustand des anderen sei stabil, schreibt die Kantonspolizei Wallis in ihrer Mitteilung. Warum dass der psychisch krank 33-jährige Mann gestern am Abend 3 Frauen erschossen und 2 Männer schwer verletzt hat, ist noch nicht klar. Er konnte noch nicht befragt werden, weil auch er verletzt im Spital liegt. Die Polizisten haben ihn angeschossen. Die Rettungskräfte haben ihren Einsatz in der Senklochhöhle in der Nähe von Habker im Berner Oberland abgeschlossen. Eine 30-jährige Frau ist dort auf einer 3-tägigen Tour am Sonntag abgestürzt und gestorben. 50 Leute sind seit Silvester 3 Tage lang im Einsatz gestanden, hat die Kantonspolizei Bern mitteilt. Und der argentinische Stürmer Raul Bobadilla wechselt vom Berner Fußballclub IB zum FC Basel. Wie hoch die Ablösesumme ist, gibt IB nicht bekannt. Zurück zu IB kommt dafür der Verteidiger François Affolter. Der 21-Jährige ist ein Jahr an Bundesligist Werder Bremen ausgeliehen. Und jetzt zum Wetter mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Am Freitag und am Samstag ist es vor allem im Wallis sehr sonnig. Aber auch im Berner Oberland scheint häufig die Sonne. Es hat etwa mal ein paar Wolken rum. Vor allem so zwischen dem oberen Emmittal und dem Haslital könnte ja mal ein bisschen dicker sein. Im Seeland und auch Richtung Jura hat es allgemein noch mehr dicke Wolken rum. Es kann dort daraus raus etwa auch mal noch ein paar Tropfen Regen geben. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1500 Meter. Temperaturen liegen zu Biel etwa bei 8 Grad, zu Langenthal gibt es 7, zu Fribourg 6 und zu Fischb und Sassfee so um die 3 Grad. Am Sonntag liegt dann vor allem im Seeland dichter Hochnebel. Drüber dort ist es einfach sonnig. Es ist weiterhin mild, bei etwa 7 Grad, aber auch auf 2000 Meter oben wird es sehr mild. Es gibt auch dort um die 7 Grad am Sonntag.
Das war es, das Regionaljournal vom Donnerstag. Redaktion Christian Lichti, Moderation Christine Wittmer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.